Guten Morgen. Zu weit hoch. Ich bin ja so klein. Aber das kriegen wir schon hin. Ich bin froh, bei euch zu sein. Mein Herz jubelt. Am Mittwoch hatte ich einen Dienst in Kassel. Vor 42 jungen Leuten, so 17 bis 20 Jahre alt, aus dem Bereich Worldwide Volunteers, also junge Leute, die sich bereit erklären, für ein Jahr ins Ausland zu gehen und dort bei Projekten mitzuarbeiten. Und ich durfte dort ein Teil der Vorbereitung sein. Und da habe ich mich jetzt heute so erinnert, das ist ja ein Riesenunterschied. Da hast du da 42 so ganz junge. Und jetzt komme ich zu euch und dann hast du da eine Handvoll etwas ältere. Und dann fiel mir jetzt gerade, als ich da saß, ein, was uns, wenn wir auf Großcamps, ich weiß, das war ein riesengroßes Pfadfindercamp mit 18.000 Teilnehmern und der Bundeswart hat uns dann gesagt, am Aufbau eines Camps sieht man die Begeisterung. Das war wie Mittwoch. Die waren begeistert, jetzt rauszugehen, ein Jahr. Nicht, dass ihr nicht auch begeistert seid, nein. Aber, und dann sagte er, beim Abbau des Camps sieht man den Charakter. Und da habe ich mir so gedacht, boah, das ist jetzt so eine kleine Truppe, aber wie ihr im Lobpreis dabei seid, das zeigt euren Charakter. Ihr liebt Gott von ganzem Herzen. Und deswegen freue ich mich so über euch. Ich möchte mit euch heute einige Verse aus dem Jakobusbrief betrachten. Ich habe lange überlegt, erst wollte ich über Israel reden, aufgrund der Umstände, die wir da jetzt haben. Kommt vielleicht ein andermal, war mir irgendwie verwehrt, zumindest flossen da Gedanken, die ich hatte, nicht so richtig zusammen. Und so will ich mal über den Jakobusbrief reden. Das ist ja eine Geschichte, in der in unseren Gottesdiensten sehr, sehr wenig gesprochen wird, der Jakobusbrief. Weiß ich, wann habt ihr das letzte Mal eine Predigt über den Jakobusbrief gehabt? Meistens ist es sehr, sehr selten. Und schon Martin Luther hat gesagt, na, der Jakobusbrief, das ist so Strohern. Er hat das Stroherne Epistel genannt. Ja, so, er hat das dann auch in seinem Aufteilung des Neuen Testaments, hat das ganz nach hinten ziemlich nach hinten getan, weil er mit dem Jakobusbrief nicht so viel anfangen konnte. Für uns in unserer heutigen Zeit kommt noch eins dazu. Der Jakobusbrief spricht von Dingen, die wir heute eher als Zumutung verstehen. Da wird gesprochen von Sünde, von Begierde, von Versuchung und so weiter. Das ist nicht das, über das wir heute gerne sprechen, oder? Also kommen so zwei Sachen zusammen und es ist nicht unser Alltag, so möchte ich es mal ausdrücken, der Jakobusbrief. Aber wenn wir mal genau überlegen, dann sind das ja Thematiken, wenn wir die aus unserem Leben ausklammern, fehlt in unserem Glauben was. Oder? Wir werden um eine riesengroße Erfahrungsebene ärmer gemacht. Es ist einfach so, dass es zu unserem Leben dazugehört. Und deswegen lese ich uns jetzt aus Jakobus im ersten Kapitel die ersten Verse. Und jetzt finde ich sie nicht. Da habe ich sie. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass ihr durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts fehlt. Die Welt ist das, was wir darin sehen, oder? Mit welcher Brille liest du diesen Text? Ja, jetzt bin ich wieder aufgefordert, standhaft zu bleiben. Ja, ich widerstehe. Kerl, zeig doch mal, was du drauf hast. Komm schon, du schaffst das. Lesen wir das mit dieser Brille? Wir haben auf der einen Seite den Paulus und auf der anderen Seite den Jakobus. Und da gibt es große Unterschiede. Wie viele Christen denken, wenn sie das Wohlwollen Gottes erlangen, dann müssen sie diese steile Leiter hochklemmern, ja, und müssen eine ganze Menge guter Werke tun. Und dann, wenn sie oben angekommen sind, dann sagen sie, siehst du, lieber Gott, was ich alles getan habe? Nun mach doch mal die Tür auf. Ja, so. Das ist das, was die Kirche jahrhundertelang uns Menschen eingetrichtert hat. Jahrhundertelang. Und dann kam ein Martin Luther und der hat plötzlich eine Erkenntnis gekriegt über den Römerbrief, über den Galaterbrief und hat die Erkenntnis gehabt, hallo, das ist doch gar nicht so. Wir leben ja aus Gnade durch den Glauben und nicht für unsere guten Werke. Und deswegen hat der Luther auch so ein Problem mit dem Jakobusbrief gehabt. Denn was sagt der Jakobusbrief? Was haben wir gerade gelesen? Nun mal Butter bei die Fisch. Wir müssen was tun. Ja? Jetzt könnte man meinen, da widerspricht sich was. Die Lutheraner sagen, nee, Gnade, 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 Gnade. Und das ist ja auch das, was wir oft in unseren Predigten hören. Ja? Aber ob es den Lutheranern nun gefällt oder nicht, der Jakobusbrief steht auch in der Bibel. Der ist einfach da, versteht ihr? Er kann ihn nicht wegmachen. Ein sehr bekannter Theologe sagte einmal, wenn man sich lang genug von Paulus ernährt hat, dann tut einem Jakobus richtig gut. Freut euch, sagt Jakobus. Hey! Freut euch, ja warum, dass ihr hart auf die Probe gestellt werdet. Wisst ihr, es gibt ja Proben und Proben, Prüfungen und Prüfungen. Ich mache gerade meinen Bootsführerschein und ganz ehrlich, ich freue mich auf die Prüfung. Ich weiß, dann habe ich es hinter mir und dann darf ich losschippern. Ja? Auf solche Prüfungen freuen wir uns, ja. Prüfung, es ist ein Feststellen, was kann ich und dann darf ich, ja? Los geht's, auf geht's. Mein ältester Enkel hat gerade sein Abi gemacht mit 1,1, der freut sich jetzt aufs Leben losgelassen zu werden, ja? So ist das. Aber das Wort, das hier für Probe übersetzt wird, Luther sagt Versuchung, das steht wirklich im Altgriechischen Peirasmos. Und Peirasmos kommt in der ganzen Bibel häufig vor und es steht eben für Versuchung, für Prüfung und insbesondere auch für moralische Prüfungen wie Treue, Integrität oder Tugenden. Aber es steht auch für Widrigkeiten, Bedrängnisse und für Schwierigkeiten. So soll ich also sagen, freut euch, wenn ihr geprüft und versucht werdet und freut euch über alle Widrigkeiten, Bedrängnissen und Schwierigkeiten. Ja, dann weiß ich, dass der eine oder andere von euch jetzt denkt, ach, würde er doch lieber über Paulus und die Gnade predigen. Ja? Der Jakobusbrief polarisiert. Und das ist gut so. Die einen, die würden ihn am liebsten aus der Bibel streichen, wie Luther, braucht er nicht hin. Es ist nicht genug gute Nachricht da drinnen, sagen sie, viel zu viel Anweisungen, viel zu wenig Positives, viel zu viele Prüfungen, viel zu viel Gesetz. Und die anderen schätzen diesen Brief sehr, weil er mal die Dinge, die auch gesagt werden müssen, auf den Tisch bringt. Und sagt, so ist das. Ein anderer Reformator, der Calvin, Johannes Calvin, der sagt zum Jakobusbrief, das ist ein Sprudel vielfältiger Lehrunterweisungen. Und er schreibt ihm einen Nutzen für alle Situationen des christlichen Lebens zu. Also, er polarisiert. So, jetzt habe ich's. Die Frage ist, ist der Jakobusbrief gesetzlich? Geht es ihm nur darum, dass Christinnen und Christen nach einem bestimmten Muster leben, was sie zu tun und was sie zu lassen haben? Oder ist Jakobus ein Aktionist, dem es in der Hauptsache darum geht, dass du im Leben nicht festgefahren wirst und dass du einen Weg gehst, der vernünftig läuft? Wenn wir genau hinschauen, machen wir eine sehr interessante Erfahrung oder Entdeckung. Es geht hier nicht um eine Polarisierung von strohener Epistel oder sprudelnd vielfältiger Lebens- und Lehrunterweisung. Das muss nämlich gar nicht so sein. Evangelium hier, Gesetz da. Das ist nicht die Alternative, die wir heute betrachten wollen. Jakobus sagt nämlich nicht, hey, nun lass mal das ganze Gerede vom Evangelium mal sein. Hey, meine Lieben, jetzt aber mal hier, Hauptsache wertig leben. Nee, das sagt er nicht. Jakobus ist in diesem Bereich viel tiefgründiger, als wir denken. Die gute Nachricht ist nämlich, dass ich halte durch. Und das steht nicht isoliert. Denn nur wenige Verse weiter lesen wir. Alle guten Gaben kommen von oben, dem Vater des Lichts. So will Jakobus von Gott sprechen. Er will ihn uns anders zeigen. Er will uns Gott zeigen als jemand, der nicht wechselt zwischen gut und nicht so gut, gut und böse, zwischen Licht und Finsternis, der nicht sagt, du hast es geschafft, Lob, du hast es nicht geschafft, Tadel. Er will ihn uns nicht als launischen Gott darstellen, so wie die Griechen ihre Götter kannten, mit Zorn vom Olymp oder Wand, mach mal gut und böse. Er will uns Gott nicht vorstellen von einem, der uns prüft und versucht. Im Vers 10 lesen wir, Gott versucht niemanden zur Sünde. Das kann er gar nicht. Und trotzdem haben wir am Anfang gelesen, dass wir uns freuen sollen über Prüfungen. Bei Gott gibt es keine Veränderung, kein Zu- und Abnehmen des Lichts. Und es ist Gottes Gnade und Gottes Treue. Und hier sehen wir, wie Paulus und Jakobus zusammenkommen, dass wir in einer unerschütterlichen Beständigkeit, in einer Zielstrebigkeit, die seinesgleichen sucht, in Gott so leben, dass sein Heil in uns sichtbar wird. Wisst ihr, nicht sehr viele Menschen lesen die Bibel. Und doch glaube ich, dass viele Menschen die Bibel lesen. Und zwar die Bibel, die du und ich sind. Wir werden beobachtet. Das ist auch ein, die Bibel lesen. Und hier sagt uns Gott, ich möchte, dass ihr euch, egal wie euer Leben gerade ist, in mir freut. Denn alle guten Gaben kommen von mir. Ja, was sind denn dann die Prüfungen? Sind Prüfungen vielleicht gute Gaben? Geht's danach weiter? Ich darf endlich mein Boot fahren? Ja? Versteht ihr, was ich damit sagen will? Jakobus will uns einen Gott zeigen, der leidenschaftlich sich um uns kümmert, der uns bewegen, prägen will. Und wenn wir diesen Gott verkündigen und wenn wir die an ihn glauben lehren, die ihn noch nicht kennen, was würde in dieser Welt passieren? Wenn wir Gott nicht als den bekannt machen, der da oben im Himmel steht und auf unsere Fehler achtet, sondern der sagt, ja, die Prüfungen in eurem Leben gehören zum ganz normalen Leben dazu. Das haben die Christen und die Nichtchristen. Aber wisst ihr, was den Unterschied macht einer Prüfung zwischen einem Christen und einem Nichtchristen? Wir wissen, was dahinter steckt. Wir wissen, dass es einen Gott gibt, der sich in den tiefsten Prüfungen um uns kümmert. Der sagt, ja, ich stehe zu dir und ich verlasse dich nicht. Und wie würden sich unsere Kinder, unsere Gesellschaft verändern, wenn sie nicht diesen launischen Gott vorgelebt kriegen, sondern einen Gott, dem man vertrauen kann? Naja, sagst du. Das klingt jetzt schön, aber du verstehst nicht, was die Realität ist. Das sind eben nicht ein paar Buchstaben auf dem Papier. Die Prüfungen in meinem Leben, die sind echt hart. Und du verstehst auch nicht, wenn ich dann gerade in so einer Prüfung bin und Gott suche und dann nur eins erlebe, dass er schweigt. Haben wir alle kennengelernt, oder? Dass wir rufen und nichts hören. Mensch, Jakobus, deine seelsorgerliche Rede von Gottes Güte, die hilft mir nicht. Hey, als Christ ist unser Leben tatsächlich anders. Wir wollen als Christen leben und leben doch so oft, als wären wir Gott los. Weil wir leben nach unseren Vorstellungen, Maßnahmen und Gedanken. Wir wollen die Probleme nicht schönreden. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen auch das alles nicht missverstehen. Denn der Glaube an Gott bedeutet nicht automatisch, jetzt habe ich mich bekehrt, jetzt ist alles glücklich, oder? Nee, das ist er nicht. Wir leben in den gleichen Konflikten und in den gleichen Krisen wie jeder, der nicht an Gott glaubt. Aber weil wir in uns das Bild einer anderen Welt haben, gehen wir mit den Konflikten und den Krisen anders um. Wir sehen, was dahinter steckt. Sorgen sich nicht Eltern um das Wohl ihrer Kinder? In 2 Monaten werde ich zum 4. Mal Opa. Und gerade gestern war Conny noch mal mit unserer Tochter einkaufen und dann ging es um Maxi-Cosi fürs Auto und so, ja? Und dann ist sie aus allen Wolken gefallen, welche technischen Neuerungen da es gibt. Und ja, natürlich jede technische Neuerung auch wieder richtig seinen Preis kostet und, und. Und dann haben sie so gesprochen, du hast doch bestimmt schon eine Liste. Und die Antwort meiner Tochter ließ meine Frau erahnen, naja, so richtig habe ich mich noch nicht vorbereitet, obwohl in 2 Monaten das Kind kommt. Ja, wir machen unsere Erfahrungen, trotzdem kümmern wir uns. Also hat meine Frau sich jetzt gestern ein bisschen mehr um meine Tochter gekümmert, sie zu unterstützen. Das ist das erste Kind für sie, da braucht man Unterstützung. Ja. Dennoch bleibt eins, es ist immer eine gewisse Sorge da. Und glaubt ihr nicht, dass Gott sich genauso sorgt um seine Kinder, wie wir uns um unsere Kinder sorgen? Gott weiß, dass die Versuchung am Wegesrand lauert. Und Gott weiß, dass wir Christen menscheln. Oder? Nee, ihr nicht. Ihr schwebt alle schon einen halben Meter über dem Boden. Was für die ganze Welt gilt, gilt auch für uns. Wir werden versucht. Und jetzt schauen wir mal ein bisschen über den Tellerrand. Schauen wir doch mal die Versuchung Jesu in der Wüste an. Ich finde, das ist das populärste Beispiel, das wir da haben. Ich habe mir schon als Teenager vorgestellt, Mann, das wäre doch kein Problem gewesen, von Jesus zu sagen, Steine werdet Brot. Und wir hatten als Kinder manchmal nichts zu essen. Gott, kannst du nicht sagen, Steine werdet Brot, nur für die Wagner-Familie. Ja, so, reicht doch schon. Mach doch was. Und sind wir nicht in Versuchung zu sagen, ey Gott, kümmere dich doch. Kümmere dich da um die Kriege, die wir weltweit haben. Kümmere dich um die Hungersnöte. Kümmere dich um die Flüchtlinge und so weiter und so weiter und so fort. Du bist doch Gott. So wie der Teufel gesagt hat, du bist doch Gottes Sohn. Sprich doch nur ein Wort. Und diese Steine, sie werden Brot. Denken wir nicht manchmal auch in unserem Leben so, Gott, tu doch was. Aber wir gehen weg von Jakobus 1. Freu dich in allen Herausforderungen. Freu dich in allen Prüfungen. Freu dich in allen Widerwärtigkeiten. Freu dich. Was ist das Beste daran an der Prüfung Jesu in der Wüste, dass er widerstanden hat. Wenn er Nein gesagt hätte, hätte er uns das Wichtigste, Wertvollste genommen, das Gott uns geschenkt hat, unsere Freiheit. Weil die Versuchungen so toll und nett und gut sie auch manchmal rankommen in unserem Leben, haben ein Ziel, uns die Freiheit zu rauben. Die Freiheit, Nein sagen zu können. Die Freiheit zu sagen, ich vertraue nicht den Umständen, ich vertraue Gott. Die Freiheit, dass ich bestimmen darf und nicht, weil ich mal versagt habe, bestimmt jetzt ein anderer. Jesus hat uns, indem er hier bestanden hat, die Freiheit geschenkt. Und ich möchte euch ermutigen, lasst euch eure Freiheit nicht nehmen, sondern freut euch über jede Herausforderung. Denn Gott meint es gut mit euch. Wenn ich das kapiert habe, dann lebe ich ohne Druck, dann lebe ich ohne Angst, dann freue ich mich auch mal Fehler eingestehen zu können, weil ich nicht gleich sehe, da passiert hinterher was Negatives, da darf ich um Vergebung bitten, was viel zu wenig geschieht in unseren Kirchen und Gemeinden, in unseren Familien. Und da darf ich auch Vergebung leben, dem anderen. Merkt ihr, wie viel dahinter steht? Und das ist nicht billige Gnade. Das ist etwas, was ich leben darf. Und so will uns Jakobus also hier keine Moralpredigt halten. Es geht ihm nicht um Angst machen, wenn du nicht so lebst, wenn du dich nicht freust oder was. Wenn nicht, dann. Ich habe einmal bei euch eine Predigt gehalten, wenn, dann. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Ja? Es geht hier nicht um wenn, dann. Jakobus weiß, dass Versuchung, Prüfung, Widerwärtigkeiten ein Teil unseres Lebens sind. Ja, auch ein Teil des christlichen Lebens. Vielleicht könnte man sogar sagen, gerade des christlichen Lebens. Wenn ich mein eigenes Leben betrachte, mein Glaubensleben, dann frage ich mich, gibt es überhaupt Glauben ohne Anfechtung? Und ich merke, dass wir gereift aus unseren Anfechtungen herausgehen dürfen. Und die Bibel erzählt uns das auch. Und wir erleben es immer wieder in unserem Leben oder auch in dem Leben anderer. Wollen wir irgendwo nicht alle Helden sein? Superman, Superwoman. Hey, wir sind Helden, wenn wir Gott vertrauen und nicht, wenn wir eigene große Leistung bringen. Dann sind wir in Gottes Augen Helden, wenn wir durchhalten, wenn wir Charakter zeigen, wenn wir im Glauben stärker werden, wenn wir unseren Glauben leben, dann sind wir Helden. Und in diesem Sinne schließe ich die Predigt ab mit dem Vers 12. Selig ist der, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat. Und glaub mir eins, du darfst diese Krone nicht erst in der Herrlichkeit tragen. Sie ist etwas, das du jetzt aufsetzen darfst. Und wenn sie runterfällt, bücken, sauber machen, aufsetzen, weiter geht's.